manche haben einfach ein vielleicht ein klapperiges altes Fahrrad vom Flohmarkt als Basis mitbekommen und andere bekommen das super coole neue Mountainbike, das glitzert und keine Ahnung, vielleicht noch ein irgendwie, also aus Gold ist sozusagen. Aber dann ist es ja so, man muss es auch benutzen, dieses Fahrrad, ne? Und selbst mit diesem klapprigen Fahrrad vom Flohmarkt, wenn man da übt und trainiert, kann man so viel schneller sein, weil der, der sie das coole Mountainbike-Fahrrad hat, denkt sich vielleicht, ja, ich habe so ein cooles Fahrrad, ich muss ja gar nicht üben. Und dann kann man auf einmal mit seinem Fahrrad vom Flohmarkt auch eine andere Person überholen. Also es geht immer vor allem nicht nur um das Talent, das ist ja wirklich nur quasi, sag mal, 1% und der Rest, 99%, ist dann Anstrengung, Training und Schweiß.
Liebe Christiane, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu der aktuellen Ausgabe von SMP Leader Talks.
Hallo, ich freue mich unfassbar, hier zu sein.
Ich bin auch sehr, sehr froh, weil du die erste Hochbegabte, die in unser Podcast geschafft hat. Und da würde ich gerne zum Einstieg ein paar Fragen stellen, weil mich das sehr interessiert. Die Frage ist, als du getestet wurdest und ich glaube, das geht nach IQ, wenn man über 140 ist oder 145, dann wird man als Hochbegabte eingestuft. Du wurdest später mehrmals Gedächtnisweltmeisterin, hast auch Männer geschlagen, was auch faszinierend ist und sehr, sehr gut. Und hast einige Klassen übersprungen, was, glaube ich, extrem schnell auch beim Abi. Wenn ich jetzt Carol Dweck aufgreife mit ihrem Growth Mindset, welche Rolle hat für dich diese Fixed Mindset Mitteilung beeinflusst oder mitgespielt, um diese Leistungen zu erbringen?
Also, genau, noch kurz zu IQ. Erstmal glaube ich nicht, dass ich der erste hochbegabte Gast oder Gästin bin in deinem Podcast, weil wir, glaube ich, für mich zumindest alle in irgendeiner Form hochbegabt sind. Was diese IQ-Tests messen, sind eben das, was die IQ-Tests messen. Genau, und ab 130 gilt man als hochbegabt. Aber ich würde es auch nicht zu ernst nehmen, weil es gibt ja dann, ne, das sind so ganz bestimmte Fähigkeiten, die da getestet werden. Also schnelles, logisches Denken, Rechnen und so. Aber unser Gehirn und unser Geist hat ja ein viel, viel größeres Spektrum sozusagen. Deswegen finde ich das erstmal ganz, ganz wichtig zu betonen, dass man immer natürlich so einen Respekt vor Hochbegabung hat. Und natürlich ist es auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den IQ testen zu können, gerade bei Kindern, die eben ganz, ganz schwer sich in der Schule tun, um zu wissen, das Kind ist eigentlich total schlau und funktioniert im System nicht. Das heißt, das System passt da nicht zum Kind. Und Growth, beziehungsweise genau, Carol Dweck hat ja die Theorie aufgegriffen, dass wir alle mit einem Growth-Mindset auf die Welt kommen, also dass wir sprechen lernen und laufen lernen und wir fallen dabei tausendmal über unsere Füße und versprechen uns tausendmal und sagen am Anfang nicht Elefant, sondern keine Ahnung, Pudifant, was auch immer. Aber das heißt nicht, dass es dazu führt, dass wir denken, oh, ich bin nicht begabt im Laufen lernen oder im Sprechen lernen, sondern man lernt aus Fehlern und denkt sich, ach cool, ich mache einfach weiter. Und Carol Dweck hat eben ganz lange dazu geforscht, dass eben auch dieses Fixed Mindset entstehen kann, dass man also schon als Kind irgendwie zum Beispiel eine Erfahrung macht im Umfeld, dass jemand im Kindergarten sagt, hey, dein Bild sieht ja total hässlich aus. So. Und dann denkt man, oh Gott, ich kann nicht malen. Und dann lässt man das einfach sein. Tatsächlich war ich, also man kann auch in verschiedenen Bereichen verschiedene Mindsets haben. Und ich würde sagen, im Gedächtnistraining war ich so total open und growth Mindset und wusste eben, was es eben ausmacht. Wenn ich trainiere und mich anstrenge, werde ich besser. Und gleichzeitig in anderen Bereichen war mein Fixed Mindset super, super groß, weil wenn man so früh getestet wird, ich war, glaube ich, 8 Jahre alt, als meine IQ getestet wurde, dann weiß man, okay, du bist hochbegabt. Und bei mir hat das eher dazu geführt, deine Intelligenz ist ja quasi dann festgelegt, weil man sie mit Punkten messen kann. Und das führte eher dazu, dass ich mir gar nicht so viel zugetraut habe, weil wenn ich etwas versucht hätte und dann gescheitert wäre, hätte das ja vielleicht bedeutet, oh Gott, der Test war falsch oder vielleicht bin ich doch gar nicht so schlau, wie der Test sagt. Also da hat dann auch so eine Angst mit reingespielt. Aber was das Gedächtnistraining angeht, da war ich total open-minded und dachte, cool, mal schauen, wie weit ich kommen kann. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn ich Fehler mache oder im Training scheitere, weil ich weiß, dass ich natürlich daraus lernen kann. Also jedes Mal, wenn ich mir dann irgendwas nicht gut gemerkt habe, wusste ich, okay, da muss ich dann noch ein bisschen besser aufpassen oder ein bisschen mehr drehen. Und das Schöne ist aber, dass man in allen Bereichen, weil man in unterschiedlichen Bereichen auch ein Growth Mindset oder ein Fixed Mindset haben kann, dass man es verändern kann. Das ist immer das Wichtigste auch dazu zu erwähnen. Und ich habe erst mit, ja, als ich über das Fixed Mindset gelernt habe, auch erfahren für mich, dass ich in so vielen Bereichen einfach ein komplettes Fixed Mindset hatte, was ja super schade ist.
Wo stehst du aktuell? Das ist ja eine sehr, sehr spannende Perspektive, weil wenn man etwas bewusst wahrnimmt, kann man das auch bewusst ändern. So bei einem Fixed Mindset etwas bewusst zu ändern, ist ein bisschen anspruchsvoller, weil da sehr, sehr viele Bausteine ineinander greifen. Gibt es aus deiner Perspektive eine Brücke von Fixed Mindset zu Growth Mindset?
Ja, definitiv. Also die erste Brücke ist tatsächlich eben das Wissen darum, dass es eben diese verschiedenen Mindsets gibt. Und dann eben zum Beispiel ist es total wichtig, für sich selber Erfolge auch sichtbar zu machen und vor allem nicht zu denken, oh Gott, wenn ich irgendwo Fehler mache, das bedeutet, dass ich eben kein Talent habe oder nicht gut darin bin, weil wir haben ja alle ein plastisches Gehirn. Also man spricht auch von Neuroplastizität. Das bedeutet, dass sich unser Gehirn das ganze Leben über verändern kann oder es verändert sich sowieso. Also wenn wir viel Federball spielen, werden wir eben sehr gut im Federball spielen. Und wenn wir unser Gehirn eben wenig benutzen oder viel Fernsehen gucken, da ist es nämlich weniger aktiv, als wenn wir schlafen, dann sind diese Zellen eben nicht mehr so aktiv, beziehungsweise die Synapsen, die sich bilden, also die Verbindungen zwischen den Gehirnzellen, entstehen eben nicht mehr so neu. Das passiert vor allem, wenn wir auch Neues ausprobieren und eben was machen, was ein bisschen anstrengend für uns ist. Und dafür ist es eben ganz wichtig, dann zu gucken, erstmal kleine Erfolge zu feiern und zu sehen, ach cool, keine Ahnung, ich bin jetzt zwar kein Marathon gelaufen, aber ich bin heute irgendwie 10 Minuten joggen gegangen. Voll gut, ich klopfe mir auf die Schulter, ich mache meine Erfolge sichtbar, indem ich mir irgendeine Liste anfertige oder für jedes Mal, dass ich was erfolgreich gemacht habe, mir ein Post-it irgendwo hinhänge. Genau, und einfach die kleinen Erfolge feiere und eben auch mir immer sage, selbst wenn ich scheitere, bedeutet das nicht, dass ich irgendwie nicht schlau genug dafür bin. Das heißt einfach nur, ich kann es noch nicht. Man kann es gar nicht oft genug sagen, auch wenn man irgendwie mit Kindern spricht, dass es nicht heißt, ich kann es nicht, sondern einfach, ich kann es noch nicht. Aber natürlich kann ich es lernen, weil mein Gehirn sich eben an Neues anpassen kann und eben auch neue Dinge erlernen kann. Das ist ja die Hauptaufgabe unseres Gehirns eigentlich auch, neben unser Überleben zu sichern, dass wir uns eben an Neues dazulernen.
Ich glaube, was Thema Intelligenz anbetrifft, es ist ja so, dass ich glaube, IQ ist der einzige relativ starke Einflussfaktor, wenn man die Erfolgsunterschiede erklärt. Das macht, glaube ich, 25% bis 30% aus. Deswegen habe ich eher die Tendenz, Angst vor einem IQ-Test zu haben, weil wenn es gut ausfällt, hat man energetischen Schub. Wenn es schlecht ausfällt, dann muss man sich aber mit einem Fixed- und Growth-Mindset so ziemlich stark motivieren, um damit klarzukommen. Und deswegen ist es, glaube ich, einfacher, kluger zu sein, weil er sich dumm stellen kann. Ein Dummer kann sich klug kaum stellen. Deswegen, ich glaube, hochbegabt zu sein, ist ein bisschen besser als unterdurchschnittlich intelligent zu sein.
Ja, also natürlich hilft es definitiv und natürlich ist es auch toll, sozusagen in IQ-Tests super abzusteigen. Aber ich finde auch ein ganz schönes Bild ist zum Beispiel ein Fahrrad, das wir alle mitbekommen, ne? Und manche haben einfach vielleicht ein klapperiges altes Fahrrad vom Flohmarkt als Basis mitbekommen und andere bekommen das super coole neue Mountainbike, das glitzert und keine Ahnung, vielleicht noch irgendwie aus Gold ist sozusagen. Aber dann ist es ja so, man muss es auch benutzen, dieses Fahrrad, ne? Und selbst mit diesem klapprigen Fahrrad vom Flohmarkt, wenn man da übt und trainiert, kann man so viel schneller sein, weil der sie das coole Mountainbike-Fahrrad hat, denkt sich vielleicht, ja, ich habe so ein cooles Fahrrad, ich muss ja gar nicht üben. Und dann kann man auf einmal mit seinem Fahrrad vom Flohmarkt auch eine andere Person überholen. Also es geht immer vor allem nicht nur um das Talent, das ist ja wirklich nur quasi, sag mal, 1% und der Rest, 99%, ist dann Anstrengung, Training und Schweiß sozusagen, wenn man das so sehen möchte. Und deswegen muss man sich auch gar keine Gedanken machen, oh je, mine, was ist denn mein IQ? Weil wie gesagt, das ist nur ein kleines Spektrum, das dieser Test misst. Und dann eher zu gucken, wo liegt denn meine Leidenschaft? Wo habe ich denn großes Warum, was ich erreichen möchte? Und dann ist so, würde ich eigentlich sagen, ja, dass der IQ eigentlich auch so ein bisschen wurscht, weil es darum geht, hey, wo fühle ich mich denn wohl? Weil ich glaube, wir alle haben einfach ganz, ganz viele besondere Talente, die individuell einzigartig für uns sind. Und wenn wir die leben können und trainieren und entfalten können, dann ist es am Ende eigentlich wurscht, was da bei dieser IQ-Zahl rauskommt. Auch wenn es natürlich einen gewissen Einflussfaktor natürlich selbstverständlich hat.
Und du hast ja in deinen Büchern mit dem Thema kristallinen Fluidintelligenz beschäftigt. Und fluide Intelligenz, ich glaube, die erreicht so einen Peak, wenn ich mich nicht, zwischen 25 und 30. Deswegen gibt es ja auch kaum Nobelpreisträger, die ihre Forschung sehr, sehr spät als Entdeckungsreise beschreiben können, sondern eher beschreibend sind. Bei deinem Gedächtnistraining, wenn man jetzt die aktuellen Weltmeister oder die Weltmeister der letzten Jahre anschaut, merkt man da auch den Unterschied, dass die SE jüngere Menschen sind als 50- oder 60-Jährige, die diese Leistung erbringen?
Also tatsächlich ist das Feld bei den Gedächtnisweltmeisterschaften vom altersmäßig her super durchmischt. Es gibt eben auch GedächtnissportlerInnen, die schon ganz, ganz lange dabei sind, die auch jedes Jahr besser werden. Aber es kommen natürlich Junge auch dazu. Und was ich auch total spannend finde, ist, dass es jedes Jahr neue Weltrekorde gibt. Und früher war es zum Beispiel, also ganz am Anfang, als die Gedächtnisweltmeisterschaften gestartet haben, haben alle noch gedacht, boah, ein Kartenspiel, sich unter einer Minute zu merken, also 52 Spielkarten, die man in einer Minute anguckt und sich merken kann, unmöglich, das wird nie jemand schaffen. Und dann haben alle ganz, ganz lange gebraucht, um diese eine Minute irgendwie zu knacken. Und ab dem Moment, wo es aber jemand geschafft hat, alle, die neu angefangen haben, waren super schnell im Training unter einer Minute, weil sie einfach wussten, dass es möglich ist. Genau, und das ist einfach auch so faszinierend da zu sehen. Aber von dem Altersfeld ist es ganz gemischt. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Junge, die wahnsinnig gut abschneiden. Aber es gibt auch eine Seniorenkategorie. Also es ist in jedem Alter möglich, mit Gedächtnistraining zu starten oder ja, sich das zu entdecken und sich fortzubilden.
Was sind da die spannendsten Rekorde bei so einem bei so einer Gedächtnisolympiade? Ich meine, jetzt mit Karten hast du kurz erklärt. Da gibt es ja, glaube ich, 250 Zahlen in Folge. Wie funktioniert das?
Genau, also es sind insgesamt 10 Disziplinen. Der Weltrekord beim Einprägen von diesen 52 Spielkarten ist mittlerweile weit unter einer Minute. Das sind, glaube ich, irgendwie unter 12 Sekunden mittlerweile. Also so schnell muss man erst mal, lernen, Kartenspiel überhaupt zu blättern, ohne dass man eine Karte auslässt. Alleine das erfordert schon mal viel Training. Und dann kann man sich in 5 Minuten, glaube ich, liegt der Weltrekord bei über 600 Ziffern jetzt, also innerhalb von 5 Minuten.
Was war bei dir, als du angetreten bist?
Ich glaube, offiziell im Wettkampf waren es 280 Ziffern.
Genau, das ist damals verdoppelt,
ja? Ja, definitiv.
Liegt das an der Technik, die jetzt eine andere ist, oder liegt das wirklich nur an dem ausgefeilten Training?
Also die Basistechniken sind alle gleich geblieben. Tatsächlich sind so neue Techniken so ein bisschen entwickelt worden, dass man einfach tatsächlich schneller noch im Kopf auf das Wort kommt. Weil ich habe zum Beispiel ein System von 0 bis 99. Also jede doppelstellige Zahl ist ein Bild für mich. Also 90 ist Bus, 99 Papa, 50 Lasso. Das geht nach einem bestimmten System, was man sich leicht erschließen kann. Und man kann jetzt auch noch, wenn man diese Silben zusammennimmt, also dass man quasi eher das doppelstellige Zahlen für bestimmte Silben stehen und dass man dann gleich 4 Zahlen zusammensetzt und Wörter baut. Also dass man eben nicht mehr einzeln quasi über 2 Ziffern, sondern dass man zum Beispiel nachdenkt, sondern 4 Ziffern zusammennimmt. Und das kann natürlich das Tempo sozusagen upspeeden.
Aber am Ende des Tages geht es ja darum, dass du eine visuelle, kreative Geschichte, die erzählst mit diesen 99 Wörtern, die die Zahl einfach merken lässt. Ist das korrekt oder ist das ein anderer Trick dahinter?
Nee, im Grunde genommen ist das total korrekt, dass man eben Informationen, die erstmal super abstrakt sind, eben wie Zahlen, in Bilder umwandeln, weil unser Gehirn einfach Bilder liebt. Und jetzt zum Beispiel bei den 280 Ziffern, die gemerkt habe, habe ich mir aber keine Geschichte ausgedacht, weil wenn man sich dann 140 Wörter in 5 Minuten merkt, da kann man doch schnell durcheinander kommen. Deswegen habe ich mir einen Weg vorher überlegt. Das war meistens bei der Disziplin ein Hotel in Frankreich, wo wir Urlaub gemacht haben, wo wir eine Nacht übernachtet hatten, aber ich fand das irgendwie so toll. Und dann ist der erste Routenpunkt bei mir das Bett. Das geht in diesem Hotelzimmer los. Und dann kommt daneben der Nachttischschrank und daneben das Fenster, deine Kommode, dein Spiegel, dann noch ein Spiegel und so weiter und so fort. Und dann würde ich, also wenn 99 die erste Zahl ist, der Papa, dann stellt man sich vor, wie der Papa im Bett liegt und gerade wach wird. Und
das heißt, du verknüpfst die Geschichte, die bereits für dich schon existent ist, mit genau. den Begriffen, die für dich bereits existent sind, um schnell zu sein. Und unter Kampfbedingungen ist das ja nachvollziehbar, dass man das macht. Und viele kennen diese Eselsbrücken. Wie ist deine Einschätzung? Wie wird das genutzt im Alltag? Das heißt, ich kenne das sowohl Loki wie auch dies, das ist alles. Ich muss aber gestehen, ich habe das so richtig noch nie genutzt. Ich weiß auch nicht warum.
Ja, ich glaube, das hat damit zu tun, dass man ein bisschen Training braucht, erstmal um die Techniken zu beherrschen, dass es wirklich schnell geht. Plus zweitens, dass wir eben nicht erklärt bekommen, wie man damit wirklich lernen kann. Und ich habe das ja am Anfang auch nicht gewusst. Also ich hatte ja zwar in der Grundschule dann eine Klasse übersprungen, nachdem ich diesen IQ-Test gemacht habe, aber war in der 6., 7. Klasse super schlecht in der Schule. Mathe 5, Latein 5, ich war sehr versetzungsgefährdet, weil ich die Techniken einfach nicht zum Lernen angewendet habe, weil ich zum einen nicht das, was mir so viel Spaß gemacht hat, mit dem, was ich so schlimm fand, Schule verknüpfen wollte. Aber auch, weil ich gar nicht wusste, wie ich jetzt damit Mathe, Geschichte oder sonst was lernen soll. Das habe ich dann erst gemacht, als ich später nochmal zwei Klassen übersprungen habe und die Schule, die mir das angeboten hat, gesagt hat, so Christiane, jetzt musst du mal gute Noten schreiben, jetzt wende mal deine Techniken, wenn du dir so viel merken kannst, auch mal für den Unterricht an. Daraufhin habe ich das probiert und gemerkt, so wow, das funktioniert ja einfach so unfassbar gut und habe das dann natürlich fürs Abi benutzt und später habe ich Politikwissenschaften studiert und das in allen möglichen Bereichen angewendet, ob das internationale Politik, Geschichte, Philosophie, VWL war, also auch mit Formeln und selbst Verwaltungsrecht wurde dadurch auf einmal total spannend, wenn man eben in diesen Bildern denkt, das ist das Tolle, kann man jeden langweiligen Stoff einfach kreativ designen und wie so ein Regisseur seine eigenen Filme bauen und dadurch wird Lernen eben von einem passiven Prozess zu einem aktiven Prozess, den man selbst mitgestalten kann und dann kannst du dir wirklich alles damit merken, egal ob das irgendwelche Fachartikel sind, ob man natürlich, also super eignet sich natürlich in der Schule. Es würde sich auch sehr gut anbieten, es da natürlich beizubringen. Oder im Studium, wenn man einfach sehr, sehr viel Wissen innerhalb von kurzer Zeit sich einprägen möchte. Das Tolle ist, es hat nichts mit auswendig lernen zu tun. Also dadurch, dass man versucht, möglichst tolle Bilder zu finden, um viele Informationen in ein Bild zu packen, muss man es auch richtig verstehen und man versteht es eben auch auf einer anderen Ebene. Selbst wenn ich mit Kindern oder so arbeite, dann ist es oft so, ja, was fällt dir denn zum Beispiel zur Monarchie ein? Und dann sagt das Kind, ja, was bedeutet eigentlich Monarchie? Was also, ne? Und dann fällt ihnen erst aus, obwohl sie das Wort schon 200 Mal im Unterricht gehört haben, dass sie gar nicht wissen, was das bedeutet. Dann sagen wir, cool, dann schauen wir mal nach, was das bedeutet. Und dann denkt man, okay, wie kannst du dir jetzt da ein Bild zu vorstellen? Was bedeutet das? Und dann fallen ihnen viele Bilder ein. Keine Ahnung, eine Krone oder was auch immer. Und deswegen geht es aber dann darum, diesen Lernstoff wirklich tiefgründiger zu verstehen und ihn auch langfristiger zu speichern. Und mittlerweile bilde ich ja auch zum Lern- und Gedächtniscoach aus. Ich habe schon hunderte Coaches ausgebildet und die geben das Wissen jetzt auch natürlich an SchülerInnen weiter. Und das allererste, was alle Coaches von denen sagen, ist, warum lernen wir das nicht in der Schule? Und dieses Erkenntnis, wow, erstmal, ich kann ja was lernen, weil ganz viele diese Erfahrung in unserem Schulsystem eben nicht machen, weil wir sehr früh mit diesen Noten anfangen und wir werden quasi die Noten vergleichen, uns ja mit unseren zufällig zusammengewürfelten Mitschülern in der Klasse. Es geht aber nicht darum, wie kann ich denn jetzt besser werden, sondern immer nur der Vergleich zu den anderen. Und man sieht eben auch, da wird das Fixed-Mindset gefördert, weil man sehr schnell diese Note bekommt, ah, okay, denkt man, ich habe eine 5 in Mathe, also schlussfolge ich darauf, ich kann kein Mathe, ich bin schlechterin und denke nicht, ah cool, ich habe Bock darin besser zu werden. Und deswegen ist es einfach, ich glaube, der Grund, warum wir das nicht benutzen, dass viele das kennen, dass wir einfach nicht genau wissen, wie man das jetzt eben für Mathe, Geografie, Geschichte, VWL, was auch immer anwenden können. Und genau, und im Alltag ist es natürlich auch super praktisch, wenn man zum Beispiel jetzt für Namen und Gesichter benutzt. Natürlich kann man sich auch in Seminaren oder Workshops durchschummeln und irgendwie den Namen nochmal erfragen oder jemand andere Person vorstellen. Also man kann sich ja auch durchaus durchmogeln. Aber ansonsten auch für Vorträge, Präsentationen kann man sich so viele Sachen zurechtlegen, dass man auch viel entspannter in solche Situationen reingehen kann. Also Menschen haben ja wahnsinnige Angst vor Menschen zu sprechen, zum Beispiel so Vorträge zu halten. Und da ist es, kann man sich auch ganz, ganz eine Last davon nehmen, wenn ich einfach weiß, ich habe das, was ich sagen will, einfach fix in meinem Kopf, ich bin super entspannt. Aber das ist vor allem alles Trainingssache. Und genau, deswegen, also ich nutze die Techniken auf jeden Fall auch im Alltag, wenn ich irgendwie Bücher lese, wo ich was merken möchte oder eine spannende Information habe, die ich nochmal nachschauen möchte. Man kann sich natürlich auch aufschreiben. Es ist nicht so, dass alle Gedächtnistraining anfangen müssen, aber es macht Spaß, es hält unser Gehirn jung. Und was ich so toll finde, ist, dass Leute wieder diese Erkenntnis kriegen, wow, ich habe jetzt in mir in einer Minute 20 Wörter gemerkt mit ein bisschen Training oder sogar 80 Ziffern. Das schaffen alle auch in meinen Online-Kursen sofort nach ein paar Stunden Training. Und das gibt einfach, also das ist, kann wirklich lebensverändernd sein, weil man feststellt, ach krass, ich dachte mal, ich kann nicht lernen, aber ich kann mir ja doch so viel merken. Und das gibt dann den Startschuss wieder zu gucken, ah, was will ich eigentlich? Was habe ich vielleicht aufgegeben, weil ich dachte, ich kann das nicht? Und es kann auch dann Skateboard fahren sein, aber dass man sich wieder Sachen zutraut, wo man da vorher dachte, ah, das ist irgendwie nichts für mich, weil unser Mindset ja einfach so prägend für uns ist. Und da kann das so ein kompletter Gamechanger in kürzester Zeit sein.
Ist ein schlechtes Gedächtnis zu haben ein Glaubenssatz, den wir uns aneignen? Weil ich persönlich schon ein Thema habe, die Gesichter zu merken und diese Gesichter zu Namen zuzuordnen. Das heißt, wenn ich bin ja sehr, sehr häufig bei größeren Veranstaltungen und für mich ist das eine echte Anstrengung und ich weiß, dass wenn man eine lustige Geschichte mit dem Namen verbindet und mit dem Gesicht, dass man das tatsächlich sehr, sehr schnell vor Augen führen kann. Aber diese Internationalisierung, ja, dass man das wirklich das verinnerlicht hat, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die ich persönlich widerspiegeln kann.
Ja, total. Das ist eben das, wo man sich erstmal bewusst auch voll drauf einstellen möchte. Ich möchte mir den Namen merken. Aber ob das ein Glaubenssatz ist, also ein bisschen, es gibt natürlich schon einfach ganz unterschiedliche Menschen, die. Also zum Beispiel mein Papa, dem fällt es wahnsinnig leicht, sich alle möglichen Menschen zu merken, ohne eine Geschichte zu bauen. Der kann sich einfach sehr gut Gesichter merken und auch Namen dazu, weil er einfach Menschen auch total spannend und super findet. Und man kann auch Menschen und toll finden und spannend und trotzdem Gesichter Schwierigkeiten haben, Gesichter auseinanderzuhalten oder sich Namen zu merken. Es ist nur dann so ein Glaubenssatz, weil das natürlich am Anfang beginnt man dann irgendwann zu merken, ah, irgendwie kann ich mir Namen und Gesichter nicht so merken. Und dann führt es dazu, dass man das weiterhin natürlich denkt. Und wenn man dann neue Leute kennenlernt, muss man sich auch gar nicht so viel Mühe geben, weil man weiß ja, ah, ich kann es mir eh nicht so gut merken. Also streng mache ich jetzt auch nichts dafür.
Eine negative Spirale sozusagen.
Genau, es ist so ein bisschen eine Spirale. Das heißt, wenn man das möchte, dann ist es aber auch leider so, da muss man ein bisschen trainieren und wirklich das sich angewöhnen, auch alleine, nur bevor man in eine Situation zum Beispiel auf ein Event geht, sich nochmal kurz zu konzentrieren, ah, okay, ich werde jetzt Namen hören. Weil oft ist es ja dann so, dass man in diesem Moment reingeschmissen wird, weil irgendeiner kommt plötzlich auf einen zu, dann sagt man Hallo, man möchte irgendwie freundlich und nett wirken, man muss die eigene Hand ausstrecken, die andere Hand treffen, die andere Person einschätzen, finde ich die nett oder unfreundlich und dann muss man auf den eigenen, sich an den eigenen Namen erinnern, den sagen und es ist so viel los in dem Moment, dass wir oft uns den Namen gar nicht vergessen, sondern ihn gar nicht richtig mitbekommen am Anfang und uns nicht bewusst damit beschäftigen, aber da gibt es dann so kleine Tricks, dass man so mit der Hand kleine Mini-Bewegungen nochmal den Namen schreibt im Kopf auf die Stirn, aber so, dass man es also nicht sehen kann, sondern wirklich so mini, 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 auch in der Hosentasche oder so. Oder sich eben dieses Bild vorstellt, bei Thomas hat Tomaten, die auf der Brille hüpfen oder bei Anna ist ein Ananas auf dem Kopf und Sabine hat Bienenohrringe an oder genau, ein gelbes Jackett oder so, das aussieht wie eine Biene. Da kann man alle möglichen Anknüpfungspunkte nehmen. Und dann ist es aber leider noch nicht getan, weil auch bei diesen Techniken muss man natürlich wiederholen. Also entweder lässt man über den Tag den Namen mehrmals einfließen in ein Gespräch oder man notiert es wirklich oder man notiert sich kleine Notizen auf die Visitenkarten oder natürlich digital in irgendeiner Form. Und dann, wenn man das Gedächtnis verbessern möchte, ist es aber auch super wichtig, einen Tag die Woche zu haben, wo man die immer auch mal wiederholt und durchgeht und nochmal sich in Erinnerung ruft, wer das war oder nochmal sich das Profil auf einem sozialen Netzwerk oder im Internet nochmal ein Foto anguckt, dass das Gehirn einfach Zeit hat, diese Verbindungen, diese Synapsen zu bilden. Weil das ist ja beim Lernen tatsächlich so das Wichtigste, dass wir eben wiederholen. Warum? Nur noch ganz kurz erklärt, wenn man sich das so vorstellt, also dass wir was Neues lernen, dann angenommen, man hat quasi Hände, die man sieht, das sind Gehirnzellen und ganz vereinfacht gesagt entsteht dann, wenn wir was Neues lernen, so eine Verbindung, eine kleine Mini-Verbindung zwischen meinen Fäusten, die ich jetzt gerade hochhalte und zeige. Und wenn man das jetzt diesen Namen nie wieder hört, was passiert dann? Das Gehirn vergisst es. Aber wenn ich es jetzt eben mir durch Bilder irgendwie interessanter und spannender mache und wiederhole, dann kann unser Gehirn eben diese Verbindung von so einem kleinen Mini-Trampelpfad auf so eine kleine Landstraße aufbauen und wenn man es noch mit mehr wiederholt, auf irgendwann so eine richtige Datenautobahn und dann ist eine Information fix gespeichert. Aber so gesehen ist es ja auch total nett, dass es ein bisschen dauert, diese Synapsen zu bilden, weil damit unser Gehirn ja auch unterscheiden kann, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Weil wenn ich es eh nicht benutze, dann muss mein Gehirn sich ja auch nicht denken, cool, lass uns mal das für die Ewigkeit merken.
Cool. Und es sind ja mehrere Geschichten, die man konstruiert. Wie schichtest du die ab? Weil irgendwann gibt es ja die Begriffe, die sind, ähneln sich und die Geschichten ähneln sich irgendwann auch. Und wenn du 70 Geschichten hast, kannst du die wirklich irgendwie so in Schubladen packen, dass sie voneinander abgegrenzt sind?
Ja, ich habe ja das Glück, dass ich durch die Teilnahme an diesen Meisterschaften über 7000 Routenpunkte habe. Also das ist natürlich ein Privileg, dadurch, dass ich einfach die so viel auf den Meisterschaften genutzt habe. Es reicht aber auch zuerst einfach mal, wenn man 100 Punkte zu Hause hat oder bei Freunden, Bekannten im Urlaub. Man kann überall sich solche Routenpunkte festlegen. Und es ist auch schön, wenn man sich was merken kann und da mal und gleichzeitig im Kopf im Urlaub ist. Und es ist ja eigentlich auch so, dass man für eine gewisse Zeit in diese Route nutzt und diese Route mit den Bildern einfach nur die Brücke sind, um Informationen vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis zu bringen. Das heißt, wenn ich die ab und zu benutze und Informationen auch anwende, im Gespräch irgendwie erzähle oder so, dann löst sich dieses Wissen auch irgendwann von der Route und dann kann ich diese Route auch wieder für neue Informationen benutzen. Wir empfehlen nur ganz klar, wenn man jetzt so Routen benutzt, um für Prüfungen zu lernen, wo ich wirklich ganz Klarheit brauche, dann sollte man natürlich wirklich nur ein Thema auf einer Route haben. Aber mit der Zeit kann man die dann auch wirklich doppelt belegen. Also ich kann das schon mittlerweile trennen. Aber ich weiß auch immer noch genau, auch zum Beispiel bei Philosophie, welcher Philosoph auf welcher Route sitzt. Und trotzdem könnte ich die Route für was anderes benutzen.
Cool. Bevor wir zu dem nächsten Aspekt deiner Arbeitszeit kommen, würde ich gerne noch einen Punkt aufgreifen, was zum Beispiel für die fluide Intelligenz von großer Bedeutung ist, dass der körperliche Performance. Mhm. Weil das ist, glaube ich, unmittelbar verbunden mit der Gehirnperformance, was viele total unterschätzen. Und du legst, glaube ich, auch sehr, sehr großen Wert sowohl auf den Schlaf wie auch Ernährung, aber auch körperliche Übungen. Könnten wir das vielleicht mit aufgreifen, auch als passionierte Biohacker? Würde ich das gerne mit dir ein bisschen besprechen, mit deinen Best-of, was du vielleicht jetzt tatsächlich für dich selbst festgestellt hast, wo du sagst, vor 10 Jahren wusste ich das nicht oder das hat sich wirklich bestätigt?
Also ich glaube, das größte Learning, was wirklich einfach so wichtig ist, ist diese Bewegung, die wir brauchen. Also sowohl zum Lernen, es lernt sich auch, man kann das in Studien nachweisen, viel, viel leichter, wenn man zum Beispiel auf dem Laufband Vokabeln lernt. Also man kann auf jeden Fall zum Lernen auch spazieren gehen oder einen Podcast beim Spazierengehen hören. Dann alleine diese 30 Minuten, die man sich oder so mehrmals in der Woche bewegen sollte mit höherer Herzfrequenz, ist einfach total wichtig, damit in unserem Gehirn nämlich auch im Hippocampus neue Gehirnzellen wachsen können. Also das ist super Sport und dann in Verbindung mit geistiger Anstrengung, damit die eben auch eingebaut werden können. Sonst hat man nur neue Gehirnzellen, aber die haben gar nichts zu tun. Also das ist tatsächlich für mich so ein Ding, was mit Bewegung zu tun hat, das ist einfach so wichtig. Selbst wenn es nur der Spaziergang ist, auch am besten morgens, egal, wenn man nicht zur Arbeit muss, im Homeoffice ist, auch auf jeden Fall kurz mal 10 Minuten spazieren gehen, den Körper so ein bisschen aufwecken, weil genau, unser Kopf und unser Körper sind einfach verbunden und wir tun aber oft so, weil wir so viel am Schreibtisch sitzen, als ob das so zwei getrennte Dinge sind. Aber auch, ich habe ja auch eine Schauspielausbildung gemacht. Das ist so, da tanzen, also, oder ich habe in meiner Ausbildung gelernt oder bei ganz vielen Workshops, wichtig ist erstmal auch zu tanzen, um in den Körper zu kommen und sich zu spüren, weil wir ansonsten einfach so im Kopf sind und diese Verbindung einfach verlieren. Also das ist tatsächlich das Wichtigste, dass man, und das muss eben auch nicht das Fitnessstudio sein, was Sport angeht, weil ich glaube, das ist ganz, ganz oder das, was viele davon abhält, dass ich nur Sport bedeutet, ich gehe ins Fitnessstudio. Es kann ja alles sein, was man für sich findet, was einem Spaß macht. Ob das so ein bisschen Pilates zu Hause ist, eben ob das wenn man Lust hat, joggen zu gehen, ob das Tennis ist, was man spielen möchte, eine Sportart oder Rennradfahren oder was auch immer, dass man irgendwas findet, was nicht ich mache jetzt, muss jetzt Sport machen, sondern ich habe Bock da drauf. So, also eine Form der Bewegung zu finden, tanzen zu Hause. Es gibt ja auch unzählige Videos im Internet, wo man sich inspirieren lassen kann, was man alles machen lassen kann. Aber ich glaube, Sport ist das, was wir wirklich am meisten, oder diese Bewegung mit Freude ist das, was wir total unterschätzen. Also das ist mein allergrößtes Learning.
Und vielleicht kurz an dazwischen kommend, ja, das Thema Muskelmasse, auch wenn es kontraintuitiv klingt, aber vor allem um den Verfall der fluiden Intelligenz aufzuhalten, sollte man ins Fitnessstudio gehen, weil Muskelmasse positiv darauf wirkt, wie man mit der Intelligenz zurechtkommt.
Ja, definitiv. Wird ja auch immer total unterschätzt, genau, nicht mit Gewichten zu arbeiten. Gerade bei Frauen denkt man so, oh nee, ich will ja gar keine Muskeln haben. Aber das ist natürlich super, super wichtig auch. Was gibt's noch?
Was ist mit der Ernährung? Brain Food, da gibt's ja so viele Mythen darüber. Und ich meine, je nachdem, wer die Studie bezahlt hat, hast du auch unterschiedliche Ergebnisse. Aber
ja, total.
Wie ist deine Erfahrung als Profi?
Also natürlich ist es total essentiell, damit unser Gehirn gut funktioniert und unser Körper gut funktioniert, dass wir dem halt einfach gutes Essen geben. Und das, genau, da gehen ja die Meinungen auch auseinander. Aber natürlich ist es, also als Basis sehe ich für mich einfach total Gemüse. Das ist für mich das Wichtigste. Und dann, genau, da gehen die Meinungen, also es ist ja wirklich so fast schon ideologisch aufgeladenes Thema, was jetzt gesund
fast
ist.
Fast kannst
nicht.
Du streichen, das ist ideologisch aufgeladen.
Genau, also da, also genau, aber mit auf jeden Fall Gemüse macht man nichts falsch natürlich. Ein bisschen Kohlenhydrate brauchen wir natürlich auch und gesunde Kohlenhydrate und Proteine und natürlich auch für das Gehirn ganz wichtig Omega-3 auf jeden Fall. Also da supplemente ich auf jeden Fall auch bei Omega-3.
Mit Omega-3?
Weil ich vegetarisch unterwegs bin.
Oh. Okay, das ist ohne Fisch ist schwierig.
Ja, da muss man auf jeden Fall drauf achten, auch weil ich sogar Richtung vegan tendiere, aber da muss man wirklich genau auch natürlich auf B12 achten. Ich supplementiere echt ganz viel mit Jod, Selen, Magnesium.
Vitamin D?
Vitamin D, genau, in Kombi mit einer Magnesium natürlich.
Was ist mit Kreatin? Weil wenn man jetzt die aktuellen Untersuchungen anschaut, ist Kreatin ja für die kognitive Performance essentiell, weil viele Kreatin nur mit der Muskelmasse verbinden, aber das ist ja für die geistige Stressresistenz und auch wirklich für die Performance. Und weil viele Weltmeister im Schachspielen nehmen Kreatin, weil das Hirnaktivitäten fördert.
Ja. Ach, wie spannend, das wusste ich
das
zum Beispiel.
Das ist 5 Gramm mindestens bis 10 und du merkst den geistigen Performance-Unterschied. Das kann ich.
Machst du schon?
Ja, eindeutig. Das war für mich, ich meine, ich supplementiere seit Jahren sehr viel. Ja. Das war das einzige Supplement, das ich gemerkt habe, weil ich habe einen sehr, sehr stressigen Alltag. Und das wirkt sehr, sehr, sehr klar und deutlich, aber eindeutige Veränderung gemerkt zum Positiven. Da probier aus, du wirst das auch merken.
Super, aber was ist die Veränderung, die da bei dir passiert
das ist? Du bist schneller im Kopf und klarer und du schläfst besser. Das ist quasi entstressend. Das heißt, du kannst mit dem Stress besser umgehen. Aber vor allem die Geschwindigkeit im Kopf, dass die kognitive Fähigkeit steigt. Und was auch super funktioniert, Lion's Mane, das war auch für mich eine neue Erfahrung. Das habe ich auch gemerkt.
Ja.
Für den Schlaf.
Die Pilze, ne?
Ja.
Also Löwenmähne.
Ja.
Ja, fantastisch. Auf jeden Fall auch. Ja, voll gut.
Ja, super. Und jetzt kommen wir zu deinem letzten Buch. Und da greifst du ein Thema auf, das, glaube ich, mit dem zunehmenden Alter besonders vielleicht präsent wird, nämlich Zeit und Zeitempfinden. Wie kamst du darauf, sich mit der Zeit zu beschäftigen?
Also tatsächlich hat es, ist die Idee entstanden, als ich gerade umgezogen war und in meiner neuen Wohnung saß und kein WLAN hatte. Und
das heißt, Ruhe hattest, oder?
Genau, und ich auf einmal wahrgenommen habe, ich hatte auch das Handy irgendwie, wahrscheinlich, weiß ich nicht, vielleicht war der Akku leer oder keine Ahnung. Und ich hatte nur kurz vorbeigeschaut, aber ich saß da und dachte, okay, krass. Wann hast du das letzte Mal irgendwo einfach nur gesessen und es war nichts. So, also diesen Moment der Ruhe und dass man dann wieder so spürt, wow.
Langeweile.
Langeweile, genau, in die Richtung ging's. Und dann dachte ich mir, irgendwie ist das, hat mich das so fasziniert, dass ich da viel, viel mehr drüber erfahren wollte und bin dann richtig eingetaucht in die Welt der Zeit und warum sie schnell manchmal vergeht und warum sie langsam vergeht und wie wir sie eben auch anhalten können. Genau. Und das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung auf so vielen Ebenen. Auch natürlich haben wir uns oder habe ich mir angeguckt oder man erfährt in dem Buch, wie die Zeit in unserem Kopf entsteht und wer da alles, was man zu tun hat. Und genau, ich habe auch wir gesagt, weil ich in unser Gehirn in diesem Buch auch als etwas auf einem Achterbahnweg beschreibe. Also ich versuche immer auch dann eben abstrakte Dinge leichter mit lustigen Bildern manchmal darzustellen, weil es dann manchmal hilft, einfach einen anderen Zugang dazu zu finden. Und das ist einfach dann ein Team, was im Achterbahnwaggon sitzt. Also vom Papageien, was unsere innere Stimme ist, die wir auch immer hören und die uns Sachen sagt, bis zum Faultier, dem Anteil in uns, das einfach relaxen möchte, bis zum kleinen Welpen, der immer abgelenkt wird oder zur fleißigen Biene und unser präfrontaler Kortex, das ist so ein Fisch ruft man dann im Buch, genau. Und dass man, wenn man das so, diese Anteile in sich sieht, das kann man auch theoretisch so ein bisschen mit dem inneren Team jetzt weitestgehend vergleichen aus dem Coaching, kann man sich da sehr viel mehr erklären, warum wir gerade so handeln, wie wir handeln und warum wir vielleicht Entscheidungen treffen und dann doch die Abzweigung auf diese Achterbahnschiene nehmen. Und ja, das ist auf jeden Fall eine total spannende Reise.
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. Ein paar Sekunden ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch. Und du sagst ja, dass wir kein Sinnesorgan für Zeitwahrnehmung haben, sondern wir die Zeit uns selbst konstruieren und diese relativ ist.
Ja, total. Also genau, wir haben keinen speziellen Ort in unserem Gehirn, wo man sagen kann, da entsteht die Zeit. Wo die Zeit so richtig entsteht, weiß man tatsächlich auch nicht. Man geht eben davon aus, dass auf jeden Fall natürlich der präfrontale Kortex damit zu tun hat. Der präfrontale Kortex ist hier vorne und denkt einfach die ganze Zeit über alles Mögliche nach. Also da sitzt quasi all das, was unsere Zukunft, also wenn wir über uns Zukunftsgedanken machen, dass wir überhaupt komplexe Zusammenhänge denken können, neue Ideen haben. Dafür ist immer der präfrontale Kortex verantwortlich. Und dann gibt es eben verschiedene Annahmen, wie eben unsere Zeitempfinden entsteht, ob das über Dopamin funktioniert. Und dann gibt es bestimmte Areale, die so ein bisschen wie so ein Orchester funktionieren. Dass wenn wir zum Beispiel einen Kaffee bestellen, dann geht so ein Dirigent an und dann wird eben eine bestimmte Frequenz, das ist dann die Orchestermusik, spielt im Gehirn wahrgenommen und dann wissen wir, nachdem es irgendwie, wie lange das gelaufen ist oder wie lange diese Neuronen dann gefeuert haben, wie lange diese Zeiteinheit war. Aber wie das, also man kann das super gerne im Buch nachlesen, lassen Sie Ihre Zeit nicht unbeaufsichtigt, aber tatsächlich weiß man noch gar nicht, auch heutzutage nicht genau, wie das Gehirn unser Zeitempfinden entstehen lässt, aber man weiß natürlich super viel darüber oder Vermutungen oder beziehungsweise so Grundannahmen stehen natürlich fest und das ist immer, wenn wir auf unseren Körper zurückgeworfen sind, dass wir dann eben diese Zeit wahrnehmen. Ne? Als ich auf einmal kein WLAN hatte, sondern nur bei mir war, musste ich auf einmal irgendwie gucken, was ist hier eigentlich los? Oder auch im Wartezimmer, das kennt man ja auch, ne? Wenn man im Wartezimmer 10 Minuten wartet, kann die Zeit so unendlich lang sein, weil man einfach mehr Zeit hat, auf zum Beispiel Körpersignale zu achten. Und dann wird die Zeit tatsächlich langsamer. Deswegen ist auch, wenn man mal probiert hat zu meditieren, diese 10 Minuten in der Meditation, die ersten Male fühlen sich an wie eine Ewigkeit. Aber wenn man noch 10 Minuten Zeit hat, den Zug zu erreichen und so im Stress ist, dann vergeht es so unfassbar schnell. Und genau, es hat auch mit den Eindrücken zu tun, natürlich, die wir erleben, also wie viel im Moment auf uns einprasselt. Wenn wir zum Beispiel im Urlaub sind, das gibt es eben auch da ein Zeitparadox, vergeht es ja die Zeit im Erleben total super schnell. Also diese Woche Urlaub ist einfach so schnell vorbeigegangen. Aber man sammelt in der Zeit einfach so viele neue Eindrücke, dass dann in der Rückschau einem wieder die Zeit oder der Urlaub viel, viel länger vorkommt, als wenn man sich jetzt so eine Woche Arbeit erinnert, die die ist zwar im Erleben wahrscheinlich langsamer, weil das eben immer Sachen sind, die man schon kennt und es ist langweilig, aber in der Rückschau verfliegt sowas eben total. Aber so genau, ein 8 Stunden Arbeitstag kann auf jeden Fall sehr, sehr, sehr langsam auch vergehen.
Oder sehr kurz, weil man doch eine Passion nicht.
Genau, das kommt halt drauf an, ob man dann, ob man sich langweilt in seiner Arbeit, weil es zu fad ist, was man macht, genau, oder ob man super entweder in den Flow-Status kommt. Da wird man ja quasi so, da löst sich ja quasi die Zeit auf, wenn man das mal erlebt hat, dass man an, 2 Stunden an einem Projekt arbeitet und die Zeit kommt einem vielleicht vor wie 10 Minuten, aber es waren so wirklich 2 Stunden.
Im Flow-Zustand.
Genau.
Und Christian, also ich habe für mich auch irgendwann beschlossen, dass man sich mit der Zeit sehr pragmatisch auseinandersetzen sollte und es ist immer besser, ein schönes, schnelles Leben zu leben als beschissenes, langsames. Das war mein Frame für mein Zeitempfinden. Aber mit dem zunehmenden Alter verfliegt das Leben schneller. Es gibt ja mehrere Theorien, woran das liegt. Was ist deine Meinung?
Also es gibt ja diese gängige Meinung tatsächlich, dass das, dass wir am Anfang, also Anfang unseres Lebens natürlich alles viel langsamer wahrnehmen. Also diese Aufwachsen ist natürlich von, 0 bis 10 ist ja ewig. Also so ein Jahr bis zum nächsten Geburtstag, das ist ja unfassbar. Zeit zum einen natürlich, weil man dann eben nur, es ist ja dann, wenn wir von 10 ausgehen, einfach dann ein Jahr, ein Zehntel von dem, was man erlebt hat. Und es wird natürlich immer mehr. Und dann glaubt man so, dass der Peak so in Anfang der 20er ungefähr kommt. Oder im Jugendalter von 16 bis 20, weil man da eben so viel Neues erlebt. Und das ist ja das, was in der Rückschau das alles wieder so langsamer vergehen lässt, weil man dann irgendwie auszieht, den ersten Freund hat, so viele dann entweder eine Ausbildung haben oder studiert. Ja, genau. Also es ist so viel los und danach ist es dann, hat es immer, das Leben ähnelt sich dann mehr, wenn man dann irgendwo eine Wohnung gefunden hat, einen Job, in dem man arbeitet. Und deswegen kommt einem das dann immer vor, als ob die Zeit schneller vergehen würde. Aber man kann es ja aufhalten, wenn man wieder neu erlebt und neue Dinge erschafft sozusagen, dann ist es zwar vielleicht im Erleben auch schnell, weil es Spaß macht. Das ist ja schade. Alles, was Spaß macht, geht meistens zu schnell vorbei. Aber in der Rückschau ist es dann eben auch wieder länger, weil man diese vielen Erfahrungen gesammelt hat. Und die Zeit anhalten kann man sowieso jeden Tag in der Meditation tatsächlich, weil wir da wieder auf unseren Körper zurückgeworfen werden. Also wenn man wieder die Zeit richtig spüren möchte, ist es auf jeden Fall gut, einfach nur auf den Herzschlag zu achten oder auf den Atem oder was man immer auch gerne macht. Oder man kann auch einfach nur so da sitzen. Aber wenn man die Zeit mal wieder aufhalten will, auch wenn es gerade stressig ist, ist auch einer der wichtigsten Tipps. Es ist ja die besten Tipps sind leider immer so einfach, dass man denkt, was soll das denn bringen? Aber wenn man im Stress ist, einfach kurz sich 30 Sekunden nur nimmt oder auch nur eine Minute und ganz kurz nochmal seinen Körper spürt, um einfach wieder im Moment anzukommen.
Und es ist tendenziell unter Stressbedingungen besser, länger auszuatmen, einzuatmen, weil man dadurch Cortisol und Adrenalin runterfährt. Ja, das ist
genau.
Glaube. Was mir gut geholfen hat, und das habe ich jetzt tatsächlich übernommen, ich glaube von Anja Förster, dass man mit dem zunehmenden Alter deutlich mehr in Routinen unterwegs ist, dass man diese Routinen durchbricht. Und wir haben beschlossen, dass wir so Premieren erleben, dass man einmal im Monat eine echte Premiere erlebt, etwas Neues zu erschaffen oder durchzuleben, was man bis jetzt nicht hatte. Und wenn man dann sagt, okay, da sind 12 Premieren im Jahr, da sind 120 Premieren in 10 Jahren und 360 nach 30 Jahren, dann weiß man, rückblickend hat man einiges mit diesem Zeitparadoxon geschaffen, worauf man Freude wirklich bewusst empfinden kann.
Ja. Was ist so zum Beispiel so eine Premiere?
Zum Beispiel in eine Oper zu gehen.
Ja.
Oder man fliegt in eine Stadt, wo du noch nie warst, übers Wochenende. Ja. Und viele Leute sind privilegiert, dass sie Ressourcen haben, aber zu wenig damit machen. Und mit dem zunehmenden Alter hast du einen riesen Vorteil, dass, man sagt ja, Vermögen korreliert am stärksten mit dem Alter.
Mhm.
Und Vermögen in der Hinsicht bedeutet ja auch, dass du Ressourcen hast, etwas zu erleben oder auf ein Techno-Festival zu gehen. Ja, keine Ahnung. Einfach das, was du dir vielleicht nie hättest vorstellen können.
Ja.
Und wenn du das einmal im Monat machst, dann kannst du auch in Monaten denken und sagen, als wie damals. Das ist eine Möglichkeit, eine Route der
Zeitkonstruktion
nach vorne zu bringen.
Ja.
Und wie ist dein Feedback zum Thema Unterschied zwischen Ritualen und Routinen? Weil ich glaube, auch das ist sehr, sehr wichtig im Leben, bewusst zu unterscheiden.
Also Was ist denn deine Definition davon?
Das würde mich da kann ich gerne aufgreifen. Ja. Das ist Routinen, das ist das, was inzwischen im ziemlich automatischen Modus abläuft.
Mhm.
Und Rituale ist etwas, was du bewusst emotional aufladen lässt. Das ist quasi Energieentfalter oder Katalysator. Ich kann ein Beispiel nennen. Wenn du halb verschlafen zum Kaffeeautomaten gehst, Kaffee zapfst und dann schnell austrinkst, das ist eine Routine. Wenn du dir mit einem Vollautomat oder mit einer italienische Kaffeemaschine zuerst die Feuchtigkeit im Raum eingestellt hast, dann Kaffee gezapft hast und dann in die Sonne gehst und dann Kaffee genießt und dabei den Tag reflektierst, der vor dir steht, dann ist das eher ein Ritual. So vielleicht vereinfacht.
Ja, total schön. Ja, super coole Unterscheidung. Ich habe mich auch gerade mit dem Thema Hoffnung beschäftigt, was man eben tun kann. Da spielt Ritual eben auch eine sehr, sehr große Rolle, weil tatsächlich Routine auch etwas ist, so gerade wie du es mit dem Kaffee beschrieben hast, etwas, was sich wahrscheinlich so einschleicht, eher unbewusst. Also wir haben auch irgendwann ein
Was wichtig ist, ja, Automatismen genau. helfen uns, effizient durch den Tag zu kommen. Ja.
Total, das spart super viel Energie, das findet unser Gehirn prima. Und genau, aber diese Rituale, genau, und durch die Routinen laufen wir aber unterbewusst durch, das merken wir gar nicht. Genau, auch wenn man manchmal irgendwie in die Arbeit fährt oder so, denkt man kurz, wie bin ich eigentlich hierher gekommen, weil es so automatisiert abläuft. Umso wichtiger ist es natürlich auch, um die Zeit bewusst eben zu spüren, dass man diese Orte von Ritualen schafft, dass man es eben ganz bewusst macht, jetzt, keine Ahnung, eine kleine Klangschalenmeditation oder eben ganz bewusst auch also meditiert. Und das fand ich auch total schön, was Rituale angeht, weil man ja oft durch das, was wir heute in sozialen Medien hören, okay, was ich alles morgens als Morgenroutine machen muss, um 5 Uhr aufstehen, erstmal 1,5 Stunden Sport so ungefähr, dann noch 1,5 Stunden meditieren.
Genau, 20 Minuten meditieren. Ja, dann.
Genau, 20 Minuten meditieren. Und wenn du das nicht schaffst, dann kannst du eigentlich gar nichts schaffen. Und ich habe das dann irgendwie angefangen und es hat mich aber super gestresst und ich habe es nicht gerne gemacht und habe das dann auch tatsächlich dann immer mal wieder aufgehört, weil ich irgendwie gefühlt habe, das muss ich jetzt auch noch machen, dann lasse ich das doch weg, weil das irgendwie stresst mich das auch so. Und das kann dann eben auch passieren, was auch ich bei Ritualen total schön finde, um eben auch ein neues Ritual und damit langfristig vielleicht auch eine neue Routine, die schön ist, die ich aber trotzdem also noch bewusst wahrnehme, oder eigentlich ist es ja, in deiner Definition bleibt es ein Ritual, ein bewusst gewähltes, aber wenn ich mich verändern möchte, dann muss ich irgendwas Neues in meinem Leben kreieren, sonst läuft unser Gehirn eben auf diesen alten Achterbahnschienen, die es nie verlässt. Deswegen müssen wir die Achterbahnschienen umbauen. Und was ich da total wichtig finde, ist die Haltung, mit der man dann zum Beispiel so ein Ritual schafft. Also mache ich das, damit ich weniger Stress habe, sozusagen meditieren? Oder mache ich das, nicht um weniger Stress zu haben, sondern einfach um Zeit mit mir zu verbringen? Also und mich wahrzunehmen und mich selbst besser kennenzulernen. Ich finde, das ist ein ganz anderer Ansatz, auch wenn es nur so ein minimaler Unterschied. Zugang, aber wenn ich es nicht mache, um weniger Stress zu haben, sondern um Zeit mit mir zu verbringen und mich besser kennenzulernen, ist es eine ganz andere Haltung, Motivation heraus, aus der so ein Ritual dann eben auch entstehen kann.
Diese Meditation spielt bei dir, glaube ich, eine sehr, sehr große Rolle. Wie gehst du mit deinem Papageien um, der dabei versucht, dir eine Geschichte zu erzählen, die nicht immer positiv ist meistens, wenn du da meditierst?
Tatsächlich ist es auch eine Frage der Übung. Das ist ja, also, ne, das ist wie immer alles im Leben, muss man auch meditieren lernen, sozusagen. Und es ist ja nie so, dass man, also, da muss man schon, glaube ich, sehr lange meditieren, um dann diesen High Flow zu erreichen. Das Wichtigste ist einfach immer nur, dass es dir auffällt und du wieder zurückkommst. Und auch, ich bin dann total nett zu ihm und denke, okay, das sind wir abgeschweift, ich habe es nicht gemerkt, ist aber kein Problem, gehen wir wieder zurück. Ich achte immer auf meinen Atem und habe so ein Mantra, was ich dabei aufsage, und bin aber einfach liebevoller mit mir und auch so mit meinem Papageien. Also ich habe wahnsinnig, also das kennen wir wahrscheinlich alle, dass wir sehr, sehr schlecht mit uns selbst reden. Also wenn jetzt so
sehr kritisch.
Ja, wir würden nie mit Freunden so reden, wie wir mit uns reden. Wir würden eher aufbauend sein, aber wir selber sind scheiße. Wieso haben wir das nicht hinbekommen? Und hier hast du es wieder nicht hingekriegt. Und warum hast du das nicht gemacht? Social Media gibt den Rest dazu, weil alles ja so Beauty, Blinky, Blinky bei anderen aussieht. Und man denkt, alle machen es total anders und man selber kriegt es einfach irgendwie nicht hin und man verurteilt sich da total schnell. Und tatsächlich hat mir das geholfen, dass ich einfach sehr viel darüber eben auch natürlich in meiner Ausbildung lernt man auch sehr viel über dieses Growth Mindset und eben auch, dass Affirmationen total wichtig sind. Ich habe das selber früher immer total abgewertet, Affirmationen, also im Sinne von, dass man sich so Sachen sagt, ich bin wertvoll, ich bin keine Ahnung, voller dann Liebe war, und dachte so, ja, boah, auf gar keinen Fall, finde ich es toll. Und habe dann aber gesehen, wenn man das wirklich wiederholt, und ich habe es dann auch so eine Route gepackt und vor allem auch ganz viel weitergegeben, deswegen habe ich es gar nicht für mich gemacht, sondern eher beim Unterrichten sozusagen mir durchgegangen. Und dann ist es mir aber aufgefallen, das ist, wenn man das regelmäßig sowas wiederholt und sich sagt, dass sich das wie so ein Schutzschild dann entwickelt und äußert. Und wenn man dann wieder diesen Gedanken hat, fällt einem das sofort auf, wow, nee, Moment mal, das stimmt ja gar nicht. Was ist denn das, was du hier erzählst? Und das ist das, glaube ich, das Wichtigste, dass es einem in dem Moment auffällt und dann man sagt so, dass man quasi Selbstmitgefühl hat und sagt, hey, ist doch alles gar nicht so schlimm und würdest du es bei dem anderen verurteilen? Nein. Also, und es ist so, ich finde, das ist immer so, und da habe ich auch noch immer eine Herausforderung, weil es mir dann irgendwie ein bisschen zu spirituell ist oder es ist mir auch ein bisschen peinlich, das zu brauchen, so Affirmationen. Aber ich habe einfach gemerkt, wow, es hilft mir total viel und deswegen bin ich mittlerweile sehr, sehr großer Fan von Affirmationen, gerade auch für Kids, weil sich in der Zeit ja eben auch diese Glaubenssätze einschleichen oder dieses Negative mit sich selbst sprechen. Und ja, deswegen bin ich da totaler Fan, ein so ein Schutzschild zu entwickeln, dass ich mittlerweile sehr, sehr schnell merke, wenn mein Papagei quasselt und ich dann eben auch dieses Selbstmitgefühl versuche zu üben und gucke, ah, ist das wirklich so und das hinterfrage und damit eigentlich sehr, sehr schnell auflösen kann. Also ist mir jetzt in den letzten Jahren aufgefallen, dass ich in Situationen, wo was vielleicht nicht so gut geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe, hätte ich mich früher noch 2 Tage quasi komplett im Gedankenkarussell befunden. Warum hast du in der Sendung dein Buch nicht erwähnt? Warum hast du es vergessen? Warum hast du es nicht gemacht? Weil es ist ja manchmal auch eine Herausforderung, man wird auch nicht so viel Eigenwerbung machen. Und es hätte mich aber 2 Tage komplett niedergeschmettert. Und da bin ich mittlerweile so, ach komm, und sei doch nett zu dir. Und vor allem weiß ich mittlerweile auch, dass es kaum was ändert, wenn man das macht oder nicht macht, weil entweder interessiert sich jemand für dich. Aber das habe ich jetzt einfach in Situationen gelernt, viel liebevoller und mit mehr Selbstmitgefühl mit mir umzugehen.
Und viele, die meditieren oder viele haben lange meditiert und irgendwann hören sie auf. War das bei dir auch der Fall?
Auf jeden Fall. Aber da bin ich auch total nett, weil dann ist es einfach eine Phase, wo ich dann gerade nicht meditiere, weil irgendwas dazwischen gekommen ist, beziehungsweise dann die Routine unterbrochen wird durch vielleicht eine alte Routine, die sich wieder einschleicht, weil es dann irgendwie bequemer ist oder man im Urlaub war oder mal krank war und dann einfach diesen Pfad wieder verlässt. Aber da bin ich auch mittlerweile total liebevoll. Dann sage ich halt, das ist so und irgendwann fange ich wieder an und dann fange ich wieder an.
Sehr befreiend, die Botschaft, ja. Christian. Und dann in deinem Buch war auch eine sehr, sehr, sehr spannende Methode, von der ich noch nie gehört habe. Das ist 10-10-10. Mhm. Kannst du die kurz erläutern? Ich fand die so eingängig und so praktisch, dass ich das für mich selbst sofort übernommen habe.
Ja, also es gibt verschiedene Abwandlungen davon, aber die 10-10-10-Methode bedeutet, dass man, wenn man eine Entscheidung trifft sozusagen, sich überlegt, was bedeutet das jetzt für mich innerhalb von 10 Minuten oder von 10 Tagen und dann kann man nochmal überlegen, ob es gerade ein Thema ist, das eher in 10 Jahren relevant wird oder nicht. Also wenn ich jetzt, ob ich jetzt, keine Ahnung, Burger esse oder nicht, kann man sich das auch kurz überlegen, was für einen Einfluss das eben jetzt für eine kurze Zeit hat oder eben später.
Ich fand es praktisch, ja, dass man ein bisschen schon in die Zukunft hineinblickt, was die Konsequenzen aus meiner heutigen, vielleicht leckere Entscheidung, so also mit Donut kann man das vielleicht am besten greifen, 10 Donuts jetzt aufzuessen und so einem Zuckerrausch zu verbringen, was das für mich bedeutet, ja, wenn ich so weitermache. Ja,
ja, voll. Das ist genau, weil unser Gehirn eben dazu neigt, sehr im Jetzt zu hängen. Also unser Gehirn ist natürlich ein totaler Fan vom Jetzt und Jetzt verliebt. Also wir wollen natürlich eine Belohnung lieber jetzt haben. Also auch selbst beim Marshmallow-Test, das ist ein sehr bekannte, sehr, sehr oft zitierte Experiment. Also unser Gehirn will einfach lieber jetzt die Belohnung haben, als zu warten, in meisten Fällen zum Beispiel. Und deswegen handeln wir eben auch eher auf jetzt bezogen und haben eben unsere Zukunft nicht so in unserem Geist mit drin, wenn wir Entscheidungen treffen. Deswegen kann diese 10-10-10-Regel, dass man überlegt, okay, welche Bedeutung hat das dann in der Zukunft für mich, oft super weiterhelfen.
Christiane, wenn man jetzt auf dein Leben zurückblickt, kann man ja schon sagen, dass das ein High-Performance-Leben ist, wenn man jetzt die Resultate anschaut, ohne zu werten, einfach nur eine Vielzahl an Ergebnissen, die man sieht. Und wenn ich jetzt an das Thema Work-Life-Balance denke, dann wie findet man dort eine gute Balance zwischen High-Performance im klassischen Sinne, weil ich davon überzeugt bin, um ein extra Ergebnis zu bekommen, muss man meistens extra Einsatz liefern. Ja, das ist auch sehr befreiend, weil du dann nicht sagen musst, ich muss einfach super clever sein. Ich muss einfach vielleicht mehr leisten, um mehr zu bekommen. Wie kommst du damit zurecht oder wie bringst du das in die Balance?
Tatsächlich war das bei mir also kein Ziel sozusagen, diese Meilensteine zu erreichen, genau. Also 7 Bücher mittlerweile zu schreiben, diesen Gedächtnisweltmeistertitel zu haben. Also ich bin da von Anfang an immer sehr spielerisch und mit Leichtigkeit tatsächlich reingegangen. Und aber natürlich ist es auch nur, führt es auch nur genau bis zum gewissen Punkt. Wenn du dann mehr haben willst, musst du Entscheidungen treffen und die Extrameile gehen, zumindest am Anfang sozusagen. Und gleichzeitig aber eben darauf achten, weil ich glaube, am Anfang als Unternehmerin oder sowas hat man den Punkt, dass man am Anfang sehr, sehr, sehr viel gibt. Und es ist auch total okay, am Anfang durchzustarten und viel zu arbeiten. Aber man darf den Punkt dann, glaube ich, nicht verpassen, wo dann ein zu viel wirklich ein zu viel ist. Also gerade unsere Leistungsgesellschaft, wo wir auch irgendwie unsere Bestätigung dadurch durch unseren beruflichen Erfolg sozusagen auch sehr, sehr viel bekommen, muss man sehr darauf achten, ob man selber noch genug im Mittelpunkt steht und auf sich achtet, weil in dem Moment, wo ich meinen Körper eben überfordere, kann ich auch nicht mehr funktionieren und auch meine Ziele sozusagen bringe ich dadurch in Gefahr, weil ich ja nur schöpfen kann und auch anderen helfen kann oder etwas aufbauen kann, wenn ich eben aus meiner vollen Kraft handle. Deswegen ist das Wichtigste, glaube ich, immer darauf zu achten, sich jeden Tag zu fragen, geht's mir noch gut mit allem? Was kann ich tun, um Inseln der Entspannung sozusagen zu finden? Genau, habe ich genug Auszeit, habe ich genug Regenerationszeit? Also für mich zum Beispiel ist es total wichtig, am Anfang des Jahres meinen Urlaub fix zu planen. Weil sonst würde ich keinen Urlaub machen, weil es kommt immer eine Anfrage, es kommt immer irgendwas dazwischen, kannst du noch hier, kannst du noch da, und klar kann man das auch mit Grenzen lösen, aber das ist für mich zum Beispiel, aber das ist nichts, jetzt keine Regel für alle, aber es ist für, also als selbstständige Person auf jeden Fall, war das total wichtig, diese festen, auch eben nicht nur eine Woche Urlaub, sondern auch mal, dass man 2-3 Wochen am Stück Urlaub machen kann, um zu regenerieren, wenn das möglich ist. Genau, und eben sonst diesen Ausgleich für sich zu finden, wo man eben total in seiner Kraft ist, ob das ein Hobby ist wie Tanzen, Spazieren gehen, wirklich am besten was mit Sport, wo man einfach dieses Gefühl hat, oder Surfen, wo das Gehirn einfach komplett ausgeht und man in diesem vollen Flow-Zustand ist und man einfach nur in diesem Sein ankommt, weil darum geht es ja am Ende auch bei allem Erfolg, dass man am Ende halt dieses Glück oder die Zufriedenheit auch gefühlt hat. Und oft eben, wenn man im Stress ist, also gab auch Zeiten, da stand mein Buch auf der Spiegel-Bestsellerliste auf Platz 4 und ich war aber so gerade so mit so vielen Dingen beschäftigt, Schauspielschule, wahrscheinlich schon ein neues Buch schreiben, und ich stand nur im Laden und habe eben dieses, ne, mein Buch da im Regal gesehen, und es hat in dem Moment so nichts mit mir gemacht, einfach gar nichts. Und da dachte ich mir, wow, das ist irgendwie, das möchte ich in Zukunft nicht, dass es so ist, sozusagen, dass man dann die Erfolge auch gar nicht mehr spüren, feiern kann. Ja. Genau. Und ja, deswegen achte ich da auch total im Alltag drauf. Das ist eben auch so eine Übung, finde ich, die total leicht ist, immer zu gucken, wie geht's mir gerade. Also ich frage mich zum Beispiel, das kann man so mit einer ganz einfachen Merkhilfe sich auch merken, so mit dem Daumen nach oben, was war heute gut? Also das kann aber sein vom Business her, oder was hat mir persönlich gut getan, was hat mich glücklich gemacht. Dann der zweite Finger ist der Zeigefinger, der immer aufzeigt und fragt, warum in der Schule auch? Also warum war das gut eigentlich auch? Warum hat mir das gut getan? Warum war das gut für mein Business? Dann der Mittelfinger ist quasi der längste Finger. Das bedeutet, wie kann ich darauf aufbauen, auf dem, was mir gut getan hat? Und also was kann ich davon mehr machen oder strategischer? Dann kommt der Ringfinger, im Leben, wenn man heiratet, der nächste Schritt sozusagen mit dem Verlobungsring. Also was ist der nächste Schritt, den ich tun kann und den auch konkret zu planen? Also was kann ich jetzt morgen tun, um dieses Glück oder den Erfolg noch zu vergrößern und das dann aber auch konkret zu planen, wann ich das mache? Das ist ja eben auch für mich so totaler Gamechanger gewesen, Time-Blocking. Also nicht nur die To-Do-Liste zu haben, sondern ganz klar zu wissen auch, wann ich das mache, um trotzdem aber noch Flexibilität zu erhalten, mit ein bisschen Luft dazwischen, dass natürlich auch immer was Unerwartetes passieren kann. Und dann noch der Kleinfinger, der nochmal Danke sagt, dass man sich mit sich beschäftigt hat, einfach nochmal, um kurz einzuchecken, ah, wie geht's mir denn eigentlich? Und genau, das ist dieses quasi Journaling nur mit der Hand oder so, aber diese Reflexion zeigt natürlich immer, das ist einfach so, so wichtig, um eben den Kontakt mit sich nicht zu verlieren und dann irgendwie doch im Overstress zu landen.
Vielleicht, ich finde die Übung auch sehr, sehr spannend, aber jetzt aus der Perspektive des Stresses und ich sage jetzt, wenn wir die Komfortzone verlassen und die Wachstumszone reingehen, ohne Panic Zone jetzt zu referenzieren, dann geht man manchmal auch durch den Schmerz, um dann auch posttraumatisches Wachstum zu erleben. Ja, wie erkennst du, wo der Schmerz ein notwendiger Bestandteil der Reise ist oder wo dieser Schmerz einfach da ist, weil das nicht mit dir resoniert? Wie findet man das heraus? Wenn ich jetzt Nietzsche aufgreife, ja, dann du liebst auch Philosophie, sag niemals Nietzsche, ja, das ist auch ungewöhnlich. Der sagt ja, wer sein Warum kennt, erträgt fast jedes Wie. So, und wo ist das Warum ist gerechtfertigt oder ich bin bei falschem Warum angekommen? Hast du da einen Tipp?
Ja, super spannende Frage. Es gibt auch so, ich bringe das in meiner Ausbildung immer bei, dass man eben manchmal durch die Schmerzwolke muss. Ich fand das früher tatsächlich so ein doofes Bild, dass man außerhalb der Komfortzone nur wachsen kann. Aber tatsächlich merkt man das selber, ist es so. Woran spüre ich das? Also natürlich, dass ich außerhalb der Komfortzone bin, spüre ich in dem Moment, wenn ich etwas nicht möchte oder wenn ich angefange, aufgeregt zu werden, aber auf einer negativen Ebene, so dass ich weiß, wenn irgendwie übermorgen ein Dreh oder ein Vortrag ansteht, dass ich dann mich beginne, unwohl zu fühlen. Das ist so, dass ich die Schmerzwolke erkenne. Und dann tatsächlich immer nur, wenn ich im Schmerz drin war danach, fühle ich mich danach aber besser oder fühle ich mich furchtbar. Sozusagen. Also, weil natürlich, also das habe ich, da würde ich ganz klar auf meine, oder höre ich auf meine Intuition. Ich habe sehr viele Dinge oder bin über meine Komfortzone bestimmt geschritten und habe mich danach aber gefühlt so, wow, wie cool. Ich habe so, also vielleicht bin ich total gescheitert, aber ich habe so viel gelernt und ich habe Bock, es morgen nochmal zu machen. Oder ich spüre, wow, irgendwas sagt einfach Nein in mir. Und das ist, glaube ich, eigentlich, wenn man da geübt ist, auf seinen Körper zu hören, sendet der sehr eindeutige Signale, ob es etwas ist, wo ich aber wachsen möchte, was mir was bringt, oder ob es ist, was einfach nicht die richtige Richtung ist. Und dann ist es auch total okay zu sagen, also ich finde nicht jedes Thema verlangt, dass du durch diesen Schmerz durch musst, weil es dann vielleicht einfach nicht deine Komfortzone ist, in die du da reinwachsen möchtest. Also auch wenn es Projekte sind, keine Ahnung, oder man will eine Doktorarbeit schreiben, das war mal so ein großer Traum, dann stellt man fest, wow, nee, eigentlich möchte ich es gar nicht. Dann ist es vielleicht einfach dann nicht deine Komfortzone, zumindest wenn man nicht damit in Zukunft arbeiten möchte oder so. Also ist es das überhaupt etwas, was ich in Zukunft machen möchte, wenn ich mich da jetzt durchkämpfe? Also angenommen, man müsste eine Veranstaltung moderieren oder so und man kämpft sich da durch und es war der absolute Oberhorror und man denkt, ich will es nie wieder tun. Und dann fragt man sich, genau, will ich es wirklich nie wieder tun? Oder habe ich irgendwie einen kleinen Funken erkennt, der eigentlich sagt, ah, ich hätte schon noch Bock, vielleicht ein bisschen mehr Vorbereitung oder so, das nochmal zu machen. Genau, also ist es überhaupt was, was ich wirklich das Gefühl habe, das beherrschen oder können zu wollen? Weil das kann man ja immer beantworten. Also das wäre die Frage, die ich mir stellen werde. Will ich in dem Bereich in Zukunft wirklich überhaupt intensiver sein? Und dann auch wirklich das Bauchgefühl hören. Aber tatsächlich, es ist doof, oft müssen wir den Zeh aus unserer Komfortzone rausstrecken, gerade weil die Komfortzone, ich sehe das auch, die Komfortzone als so in sich geschlossenen Kreis, eben unser Gehirn und uns selbst unglücklich macht. Weil diese innere Leere versucht man dann zu filmen.
Dopamin fehlt, ja.
Ja, genau. Oder man versucht es dann zu filmen mit Streaming, man irgendwie Sachen zu konsumieren oder zu shoppen oder zu kaufen. Aber die innere Leere bleibt ja trotzdem da. Die wird nur kurz gekickt, aber es bleibt in der Leere. Und um die zu füllen, ist es das, genau, brauchen wir neues Dopamin beziehungsweise
qualitativ hochwertig,
genau. Genau. Und das sammeln wir ja auch, indem wir tatsächlich beziehungsweise Unser Dopamin-Level können wir ja quasi so unsere Baseline und damit unsere Zufriedenheit erhöhen tatsächlich, wenn wir Dinge machen, die wir nicht gerne machen. Also zum Beispiel eben Sport zu machen, obwohl wir es nicht möchten. Das bringt ja quasi unsere ganze Durchschnittslevel ein bisschen höher und damit sind wir grundsätzlich zufriedener. Also genau, leere Kalorien wie Social Media scrollen ist halt einfach, macht uns einfach die Leere nur noch, macht die Leere nur noch größer.
Glück ist eine Überwindungsprämie. Wenn man das so auffasst, dann kann man damit auch sehr, sehr gut durchs Leben gehen. Und für mich war die Entscheidung, wenn ich etwas Unangenehmes aufgebe, weil mir die Anstrengung zu groß wird, ist meine Botschaft, ich muss das durch gleichwertig Anstrengendes ersetzen.
Ah.
Das ist mein Tipp. Und sagen, wenn ich das aufgebe, muss ich etwas Adäquates wiederfinden, dann wird dieses Vakuum, das entsteht, nicht mit leeren Kalorien des Dopamins aufgefüllt.
Ja, das ist total schön. Genau, weil eigentlich da ist der Wachstum, dass man irgendwas macht, was ein bisschen unangenehm ist. Aber genau, ich finde auch nicht, es muss auch nicht zu crazy werden und zu unangenehm. Da darf man immer noch was denken.
Dann ist das wieder zum Selbstzweck und das ist wiederum, bist du in einer negativen Spirale.
Total. Zum
Thema Philosophie, du bist ja bei dir so spannend, hast so viele unterschiedliche Spektren abgedeckt, ja, und dann mit diesem Podcast, ich bin als bekennender Stoiker, würde ich gerne dich fragen, was ist deine Lieblingsphilosophie oder was hast du da draus mitgenommen aus dieser philosophischen Reflexion?
Tatsächlich würde ich sagen, gerade in der jetzigen Lage unserer Welt bin ich ein großer Fan von Richard Rorty, der quasi sagt, man hofft ja, dass irgendwie die Welt besser wird, aber wir merken irgendwie zunehmend, dass mehr Hass entsteht und dass sich gegen gewisse Bevölkerungsgruppen gewandt wird oder Schuldige gesucht werden. Und Richard Rorty sagt quasi, weil wir könnten jetzt argumentieren, aber wie sollte es denn sein? Also welche Moral oder Ethik oder sowas sollte denn irgendwie als Basis darunter liegen. Und ich finde, das ist dann immer schwer zu sagen, was ist eigentlich richtig oder was ist falsch, auf was wir uns einigen können. Also ich finde, in unserem Grundgesetz stecken schon sehr, sehr viele tolle Werte. Ich habe auch einen Verein gegründet, wo wir die Wertaussagen des Grundgesetzes für Kinder und Jugendliche erlebbar machen und weitergeben. Aber auf was wir uns ja alle einigen könnten, und das ist ja so, das ist das, was Richard Rorty sagt eben, weil wir alle die Erfahrung gemacht haben, Grausamkeit zu erleben, also in irgendeiner Form, als Kind oder so, wenn irgendjemand gesagt hat, du bist doof oder was auch immer. Wir wissen eigentlich alle, weil wir es alle erlebt haben, was es bedeutet, grausam zu sein. Und deswegen sagt Richard Rorty, das hat als Anhaltspunkt, wie man sich orientieren kann, einfach nicht grausam zu sein, gegen keinen Menschen gegenüber.
Als Heuristik sozusagen, ja.
Ja, und das finde ich aber sehr einleuchtend und eigentlich als Basis für alles, weil man sich dann sehr, sehr gut daran orientieren kann. Weil das wäre natürlich eine Traumwelt, wenn niemand mehr grausam anderen Menschen gegenüber sein würde, in welcher Form auch immer.
Wie heißt dein Buch?
Von Richard Rorty. Ah, das ist eine sehr gute Frage. Das finden wir raus. Das habe ich mir nicht gemerkt. Das ist auch so, dass auch eine Gedächtnis-Weltmeisterin sich nicht alles merken kann. Aber ich glaube, das zieht sich eigentlich durch sein gesamtes Werk hindurch, diese Grausamkeit-Geschichte.
Okay. Ja, sehr, sehr schön. Das ist, glaube ich, sehr wertvoll, weil das den Menschen hilft, sich damit auseinanderzusetzen. Lieber Christiane, zum Abschluss jedes inspirierenden Gesprächs, so wie mit dir, stellen wir immer drei Fragen, die würde ich dir auch gerne stellen. Die erste Frage ist, gibt es ein Buch, das dich in deinem Leben unglaublich stark geprägt hat oder für eine neue Weichenstellung gesorgt hat?
Das ist eine sehr gute Frage. Also tatsächlich am meisten natürlich dann in dem Fall die Bücher, die ich geschrieben habe, weil man da natürlich am tiefsten in so eine Materie eintaucht. Also lassen Sie Ihr Hirn nicht unbeaufsichtigt, war da auf jeden Fall etwas, was mich geprägt hat von anderen Büchern. Was mir einfällt, ist die Mitternachtsbibliothek von Mads Hay, heißt er, glaube ich. Ich hoffe, den spricht man so aus. Da geht es eben darum, also so eine Geschichte darum, dieses hätte, was wäre gewesen, wenn mein Leben anders verlaufen wäre, wenn ich in dieser Minute anders entschieden hätte, weil ich ganz lange so viele Sachen bereut habe. Ach, hätte ich doch nicht mit in jugendlichen Jahren noch an der staatlichen Schauspielschule beworben oder sowas. Ja, dann wäre alles anders gewesen so. Und ich hatte eben dieses viele hätte und war eben dann dadurch in den Gedanken, und das merkt man ja oft nicht, einfach sehr, sehr viel in der Vergangenheit, was ja so schade ist, weil dann hängt man da ab und dann verändert sich auch in der Zukunft nichts, wenn man in der Vergangenheit abhängt. Und das war, ich möchte jetzt den Schluss nicht verraten, aber es war eine super Reise dadurch, sich damit zu beschäftigen. Wir wissen nie, was gewesen wäre, wenn. Und es ist aber auch wurscht, weil es ist, wie es ist. Und diese Annahme und die Akzeptanz damit, wenn ich das fühlen kann, dann kann ich weiter nach vorne gehen. Und das habe ich durch das Buch sehr, sehr gelernt.
Sehr spannend, Christian. Die zweite Frage, du bist zwar sehr jung, aber auch schon sehr kristallin Intelligenz vielleicht bereichert. Was würdest du deinem 20-jährigen Ich per SMS als Ratschlag schicken wollen mit deinem gesammelten Wissen von heute oder dem Erfahrungsschatz?
Tatsächlich einfach hör nicht auf das, was die andere sagen oder was du glaubst, was andere von dir erwarten, was du tun solltest, sondern folge einfach deiner Leidenschaft und deiner Intuition.
Und weiß dabei, dass im Wort Leidenschaft Leiden steckt.
Ja, aber das ist ja auch tatsächlich, genau, oder nicht deine, genau, das ist richtig, aber das haben wir auch gelernt, auch der Schmerz, die Schmerzwolke bei der Komfortzone, auch da müssen wir manchmal durch. Es hilft nichts, weil manchmal ist Neues dazulernen oder Fehler machen auch einfach anstrengend und hat kurz mit Leid zu tun, aber nach Leid kommt ja meistens auch immer wieder ein bisschen Freude irgendwann.
Die abschließende Frage, Christiane, was ist für dich der Sinn des Lebens?
Tatsächlich ist es für mich, das eigene Potenzial zu entfalten und möglichst vielen dabei zu helfen oder sie zu unterstützen, auch ihr Potenzial zu entfalten, weil in uns ist so viel mehr angelegt, als wir uns das vorstellen können, glaube ich. Und das wäre dann so im Sinne von Aristoteles sozusagen.
Der Stoiker. Flourishing, ja.
Genau. Das zu entfalten, was in uns angelegt ist. Das ist für mich, würde ich sagen, oft, wenn ich jetzt ganz kurz machen müsste, der Sinn des Lebens, ja.
Ich bedanke mich herzlich. Ich bin mir sicher, dass mit dieser Folge wie sehr vielen Leuten bei der Potenzialentfaltung helfen können. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Danke dir.
Mir auch. Vielen, vielen lieben Dank.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.